Die Radio Wissen. Update.
Seit Tagen sorgen die Verbalattacken des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gegen türkischstämmige Bundestagsabgeordnete für Empörung. Für heute hatte die Linkspartei im Parlament deshalb eine Aktuelle Stunde beantragt, damit noch einmal im Parlament darüber gesprochen wird. Doch dann trat Bundestagspräsident Norbert Lammert ans Mikrofon und es kam etwas anders als geplant. Das ist eines unserer Themen im Update, heute mit Franziska Zecher.
Update.
Lammert eröffnete die Plenarsitzung mit einer klaren Ansage in Richtung Türkei.
Jeder, der durch Drohungen Druck auf einzelne Abgeordnete auszuüben versucht, muss wissen, er greift das ganze Parlament an.
Der CDU-Politiker machte auch deutlich, dass der Bundestag alle rechtlichen Mittel nutzen werde, um auf die Angriffe gegen die Parlamentarier zu reagieren. Und dann richtete sich Lammert direkt an Erdogan.
Dass ein demokratisch gewählter Staatspräsident im 21. Jahrhundert seine Kritik an demokratisch gewählten Abgeordneten des Deutschen Bundestages mit Zweifeln an deren türkischer Abstimmung verbindet, ihr Blut als verdorben bezeichnet, hätte ich nicht für möglich gehalten.
Klare Worte, so klare, dass nach 3 Minuten alles gesagt war und die Aktuelle Stunde unter Applaus abgeblasen wurde. Der Bundestag hatte vor einer Woche eine Resolution verabschiedet, in der die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich vor etwa 100 Jahren als Völkermord bezeichnet wurden. Der türkische Präsident hatte danach türkischstämmige Bundestagsabgeordnete in die Nähe von Terroristen gerückt und verlangt, die Abgeordneten sollten ihr Blut testen lassen, damit gezeigt werde, dass sie keine wahren Türken seien. Seitdem erhalten einige der Abgeordneten Morddrohungen. Kritik kommt deswegen auch von der EU. Parlamentspräsident Martin Schulz hat einen Brandbrief an die türkische Regierung verfasst, der morgen verschickt werden soll. Und schon letzte Woche hatte Schulz klargemacht:
Die Unterstellung, die EU würde nur alles tun und jeden Preis zahlen, um dieses Abkommen da mit der Türkei umzusetzen, ist widerlegt.
Das EU-Parlament weigert sich, der Visafreiheit für Türken zuzustimmen, solange die Türkei nicht alle Bedingungen erfüllt und unter anderem ihre Antiterrorgesetze ändert. Und jetzt nochmal zu Erdogans Bluttestidee. Was sich wirklich aus Blut herauslesen lässt, dazu gleich mehr in der Redaktionskonferenz.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz bekommt Bundestagspräsident Norbert Lammert viel Zuspruch für seine Kritik am türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan. Bei tagesschau.de schreibt Manfred Korte: Ja, so ist er, der Herr Lammert. Er sagt, was er denkt und immer zur rechten Zeit. Wenn CDU und SPD nicht so viel Spaß am taktischen Zoff hätten wegen der Abgrenzung, dann könnten sie sich ganz schnell auf diesen Kandidaten einigen, der fast zufällig CDU ist. Lofi findet: Der wirre Sultan muss gestoppt werden. Das Schlimme ist nur, dass die meisten Türken hinter ihm stehen. Wir brauchen Sanktionen, genauso wie gegen Putin, und dann raus aus der NATO, Reisewarnungen ohne Ende und runterfahren jeglicher Zusammenarbeit. Peace 1 sagt einfach: Herr Lammert und Herr Schulz, danke für Ihre klaren Aussagen. Stasi Kasper sieht es bei Twitter anders. Ach Lammert, das war doch nur lauwarmes Erdogan-Gesülze. Auch Sie haben nicht die Eier, klare Kante gegenüber der Türkei zu zeigen. Und Bert Peuler kommentiert bei Facebook: Herr Lammert, warum wundert Sie der Ausspruch von Herrn Erdogan? Nach seinem bisherigen Verhalten und Äußerungen, ich habe so etwas befürchtet, ohne zu glauben, dass so eine Aussage kommt.
Was sonst noch wichtig war?
Wie kann sich Deutschland besser vor Terroristen schützen, wenn es nach der Bundesregierung geht, durch neue Gesetze? Doch dagegen kommt aus der Opposition Widerstand. Im Bundestag wurde heute kräftig gestritten. Geplant ist unter anderem, dass sich jeder ausweisen muss, der ein Prepaid-Handy oder eine dazugehörige SIM-Card kauft. Damit will man es Straftätern erschweren, anonym zu kommunizieren. Außerdem soll eine internationale Datei eingerichtet werden, auf die neben den deutschen Sicherheitsbehörden auch die von EU- und NATO-Staaten zugreifen können und mit einer speziellen Erlaubnis auch die anderer Staaten. Besonders die geplante Datei bereitet der Opposition Bauchschmerzen. Sie befürchtet eine nutzlose Massenüberwachung. Irene Mihajic von den Grünen.
Jetzt wissen wir nach Ihrer Rede, gut, Ladendiebe werden in diesen Datenbanken nicht erfasst. Aber wer da erfasst wird, das konnten Sie uns immer noch nicht erklären.
Kritisch sehen Grüne und Linke auch, dass Drittstaaten auf die Dateien zugreifen können sollen. Denn aus ihrer Sicht weiß keiner, was die mit den Daten am Ende machen. Uli Grötsch von der SPD kann die Kritik nicht verstehen.
Während wir hier reden, während wir hier debattieren, liebe Kolleginnen und Kollegen, nutzen Terroristen ohne Frage soziale Medien und alle anderen Kommunikationswege, um Geld, Unterstützung und Anhänger zu gewinnen und um Anschläge zu planen.
Das geplante Antiterrorpaket soll noch vor der Sommerpause im Bundestag beschlossen werden. Keine 24 Stunden nach dem Anschlag in Tel Aviv versuchen die Menschen dort so normal wie möglich weiterzuleben. So wie diese Frau, die schon morgens in eines der Cafés in dem Viertel kam, wo gestern zwei Palästinenser 4 Menschen getötet hatten.
Ich glaube, viele Leute kommen heute aus dem gleichen Grund wie ich, Solidarität zeigen. Wir frühstücken hier und bleiben nicht eingeschüchtert zu Hause.
Israels neuer Verteidigungsminister Avigdor Lieberman hat inzwischen eine Reaktion angekündigt.
Wir werden uns nicht damit abfinden und werden ganz besonders hart gegen alle Beteiligten vorgehen.
Diese Härte bekommen die Palästinenser auch schon zu spüren. Ihre Sonderpassierscheine, mit denen sie durch Israel reisen dürfen, zum Beispiel um zu Verwandten zu kommen oder die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem zu besuchen, wurden für ungültig erklärt. Betroffen sind 80.000 Menschen. Noch härter trifft es rund 200 Verwandte der beiden Attentäter. Ihnen wurde die Erlaubnis entzogen, in Israel zu arbeiten. Der Heimatort der beiden Palästinenser im Westjordanland ist inzwischen komplett abgeriegelt. Hunderte zusätzliche Soldaten sind inzwischen in die Region geschickt worden. Wer waren die Täter, die in der Kölner Silvesternacht so massiv Frauen bedrängt haben? Dazu hat das Bundeskriminalamt jetzt noch einmal Infos vorgelegt. Die Zeitung Rheinische Post zitiert aus einem internen Lagebericht des BKA, in dem steht, dass etwa 70% der ausländischen Tatverdächtigen weniger als ein Jahr in Deutschland gelebt hätten. 2/3 von ihnen seien schon vor der Silvesternacht polizeilich aufgefallen. Die Unterlagen zeigen auch, dass die Verdächtigen tatsächlich oft aus Nordafrika oder arabischen Ländern stammen. 15% von ihnen kommen aus Syrien, 12% aus Algerien und 10% aus Marokko. Die deutsche Fußballliga verdient viel Geld mit der Vermarktung ihrer Medienrechte. Jetzt wird es aber noch mehr. Ab der Saison 2017-2018 kassiert die DFL zum ersten Mal über 1 Milliarde Euro pro Bundesligaspielzeit. Neu ist auch, die Freitagsspiele der Fußball-Bundesliga werden in Zukunft im Pay-TV-Bereich von Eurosport zu sehen sein. Die restlichen Live-Spiele von Samstag bis Montag werden weiterhin bei Sky gezeigt. Auch für Zuschauer von ARD und ZDF ändert sich nicht viel. Die Sportschau und das aktuelle Sportstudio dürfen weiter die Highlights der Fußball-Bundesliga zeigen, ähnlich wie Sport1 am Sonntag. ARD-Sportkoordinator Axel Balkowski ist zufrieden, aber...
Ein Wermutstropfen ist, dass wir die Live-Rechte in Zukunft nicht mehr haben werden für die Eröffnungsspiele. Aber da muss man dann einfach auch konstatieren, dass der Markt sich gigantisch entwickelt und wir werden nichts tun, was wirtschaftlich unvernünftig ist.
Was noch wichtig wird.
In Dresden treffen sich ab heute Politiker und Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft. Sie wollen dort nicht öffentlich über wichtige Themen sprechen, unter anderem über Konflikte weltweit, Großmächte und Cybersecurity. Kritiker sagen, die sogenannte Bilderberg-Konferenz sei undemokratisch und elitär. Deshalb sind für heute Abend auch Protestkundgebungen in Dresden geplant. Das Treffen heißt Bilderberg-Konferenz, weil die erste Veranstaltung der Reihe vor mehr als 60 Jahren im Hotel de Bilderberg in den Niederlanden stattgefunden hat.
Und sonst in der Welt? Brutal, diskriminierend und entwürdigend. So bezeichnen die Vereinten Nationen das strikte Abtreibungsverbot in Irland. Nach Ansicht des UNO-Menschenrechtsausschusses muss das Verbot gelockert werden, wenigstens in Fällen schwerer Missbildungen. Der entsprechende Bericht greift die Beschwerde einer Irin auf, die nicht abtreiben durfte, obwohl ihr ungeborenes Kind einen schweren Herzfehler hatte. Ärzte bestätigten, dass es außerhalb des Mutterleibes nicht überlebensfähig war. Das irische Gesetz erlaubt Abtreibungen nur, wenn das Leben der Frau in Gefahr ist. Das Verbot hat für Frauen zur Folge, dass sie auch Föten austragen müssen, die medizinisch für nicht lebensfähig erklärt wurden. Viele reisen ins Ausland, um eine Schwangerschaft zu beenden. Allein in England lassen jedes Jahr rund 5.000 Irinnen abtreiben. Irland hat knapp 5 Millionen Einwohner und ist römisch-katholisch geprägt. Auch in Italien ist es ab sofort verboten, den Holocaust zu leugnen. Das Parlament in Rom hat mit großer Mehrheit für einen entsprechenden Gesetzentwurf gestimmt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur ANSA gab es 237 Ja- und 5 Nein-Stimmen. 102 Abgeordnete enthielten sich. Laut Gesetz muss jeder, der dagegen verstößt, künftig mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 6 Jahren rechnen. Die neuen Regeln gelten auch für einen Aufruf zum Hass gegen bestimmte ethnische Gruppen. Der Zusammenschluss jüdischer Gemeinden zeigte sich zufrieden. Ihr Präsident sprach sogar von einem historischen Moment in der Geschichte des italienischen Parlaments. Staaten sind nicht verpflichtet, homosexuellen Paaren die Heirat zu ermöglichen. Sie haben einen Ermessensspielraum. Das urteilten die Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Hintergrund ist die Hochzeit von Frankreichs erstem schwulen Ehepaar. 2004 hatte ein Bürgermeister bei Bordeaux die beiden Männer getraut und dabei bewusst das damalige Gesetz gebrochen. Daraufhin hatten Gerichte in allen Instanzen die Ehe des Paares annulliert. Der Gerichtshof für Menschenrechte sagt, dass die erste Schwulenehe Frankreichs damals immer wieder für ungültig erklärt wurde, war völlig in Ordnung. Damit sei weder das Paar in seiner sexuellen Orientierung diskriminiert worden, noch sei gegen das europäische Recht auf Eheschließung verstoßen worden. In Frankreich wurde diese Debatte übrigens kontrovers geführt und hat etwas bewirkt. Mittlerweile ist dort die Homo-Ehe erlaubt.
Wissensnachrichten.
Seine Knochen wurden in einer Höhle gefunden und er war ungefähr 1 Meter groß. Deswegen wurde der Homo floresiensis gleich mal der Spitzname Hobbit verpasst, als seine Skelettteile auf der indonesischen Insel Flores gefunden wurden. 2003 war das und seitdem haben Forscher immer wieder gestritten, was der Hobbit eigentlich ist. Jetzt gibt es einen neuen Fund, der für mehr Klarheit sorgt. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten. Warum konnten sich die Forscher so lange nicht einig werden?
Bei der ersten Entdeckung 2003 waren natürlich alle erstmal total aufgeregt. Eine neue Menschenart findet man ja nicht jeden Tag. Aber später gab es dann Zweifel. Manche Forscher glaubten, der Hobbit sei gar keine neue Art gewesen, sondern bloß ein Homo sapiens mit Jodmangel.
Jetzt wurden auf der Insel Flores wieder neue Knochen gefunden. Wissen wir jetzt, wer recht hatte?
Ja genau, der neue Fund bestätigt, dass Homo floresiensis tatsächlich eine eigene Art ist. Das schließen die japanischen und australischen Forscher aus ihren Analysen von Kieferknochen und Zähnen, die ganz in der Nähe der Hobbitknochen gefunden wurden, nämlich ungefähr 150 Kilometer entfernt. Und diese Knochen gehören zu mindestens 3 Individuen, wahrscheinlich ein Erwachsener und 2 Kinder. Und sie sind den Hobbit-Knochen sehr ähnlich, aber auch wesentlich älter, nämlich ca. 700.000 Jahre.
Heißt das, dass jetzt erstmal Schluss ist mit den Streitereien?
Ja, zumindest, dass Homo floresiensis eine eigene Art ist, das ist erstmal geklärt. Aber jetzt gibt es natürlich eine ganze Menge neue Fragen. Die Forscher gehen nämlich davon aus, dass sich Homo floresiensis aus der Art Homo erectus entwickelt hat. Und von denen weiß man, dass sie auf Java gelebt haben, ungefähr 500 Kilometer westlich von Flores. Das Ding ist aber, Homo erectus war ungefähr 1,80 Meter groß und der Hobbit eben fast nur die Hälfte. Also der müsste innerhalb von 300.000 Jahren um die Hälfte geschrumpft sein. Und das ist extrem schnell. Da muss der Evolutionsdruck schon ziemlich hoch sein.
Gibt es da eine Erklärung dafür?
Ja, bisher sind die Erklärungen noch ein bisschen dünn. Es könnte sein, dass Homo floresiensis geschrumpft ist, um sich an die spärlichen Ressourcen auf dieser Insel anzupassen. Und das kennt man auch von anderen Tierarten. Also die auf dem Festland sind groß und ihre Verwandten, die auf Inseln leben, sind kleiner. Und auf Flores gab es zum Beispiel auch mal Mini-Elefanten.
Krass. Vom Homo floresiensis kommen wir jetzt wieder zum Homo sapiens und dessen Suchtverhalten. Das hat sich nämlich die Bundesregierung in ihrem neuen Drogen- und Suchtbericht mal angeschaut.
Und der zeigt, dass mehr als 500.000 Deutsche online-süchtig sind. Das entspricht etwa dem 100. im Alter von 14 bis 64 Jahren. Bei Jüngeren ist der Anteil am höchsten. Bei den 14- bis 16-Jährigen ist jeder 25. online-süchtig. Diese Gefahr ist aber noch nicht so richtig in den Köpfen angekommen, sagt die Drogenbeauftragte Marlene Mortler. Beim Rauchen und Trinken sind die Deutschen dagegen etwas sparsamer geworden. Vor allem Kinder und Jugendliche haben letztes Jahr seltener zur Zigarette gegriffen. Auch das Komasaufen ist weniger geworden. Allerdings landen nach wie vor jedes Jahr über 15.000 Kinder wegen Alkoholvergiftungen im Krankenhaus.
Und dann gab es heute noch eine Studie über eine australische Echsenart.
Nämlich die streifenköpfigen Bartagamen. Bei vielen Reptilien wird je nach Temperatur aus einem Ei entweder ein Weibchen oder ein Männchen, aber bei den streifenköpfigen Bartagamen gibt es nochmal einen Sonderfall. Bei ihren Eiern spielen nämlich sowohl das Erbgut als auch die Umwelt eine Rolle für das Geschlecht. Und wenn eigentlich männliche Embryos bei großer Hitze ausgebrütet werden, dann können sie nachträglich noch zu Weibchen werden. Dann haben sie zwar immer noch männliches Erbgut, aber den Körper eines Weibchens. Und australische Forscher schreiben in einer Studie, dass diese Mannweibchen die normalen Weibchen ausrotten könnten. Sie legen nämlich zum Beispiel mehr Eier und sind mutiger. Insgesamt verhielten sich die Tiere eher wie Männchen und übertrumpften normale Weibchen bei der Fortpflanzung. Im Labor führte das dazu, dass das weibliche Chromosom aus den Populationen verschwand.
Das klingt ziemlich gruselig. Jenny Rieger war das mit den Wissensnachrichten. Vielen Dank.
Wetter.
Die letzten Schauer und Gewitter klingen im Laufe der Nacht ab. Dann sinken die Temperaturen auf herbstliche 12 bis 7 Grad. Der Tag bringt aber wieder Sommer mit 16 bis 25 Grad. Dann wird es im Südwesten am sonnigsten, sonst viele Wolken, aber trocken.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.